Gestalten oder organisieren? Bauen oder forschen? Großstadt oder Heimat? Wie die nächsten Jahre aussehen, entscheidest du. Aber welcher Beruf passt zu dir? Antworten hörst du in diesem Podcast. Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mit vielen Tipps rund um Schulabschluss, Ausbildungssuche und Tipps für die, die dich begleiten. Direkt aus deiner Nachbarschaft.
Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Orientierbar. Wir sind heute wieder in Arnsberg und sind hier wieder in einem, ja, man kann sagen Konferenzraum. Ich würde es fast als Kaminzimmer bezeichnen, denn wir haben hier einen stillgelegten Kamin. Ich könnte mir vorstellen, dass man den nicht mehr nutzen kann. Oder was sagt ihr beiden? Ich glaube nicht, ne? Das wäre jetzt fatal, wenn wir da ein kleines Feuerchen anlässlich unseres Podcasts hier machen wollen. Aber wir wollen natürlich nicht über sowas sprechen, sondern wir haben heute eine besondere Folge vor. Es soll heute mal ein bisschen um die Eltern und die Elternrolle in der Berufsorientierung gehen. Und deswegen habe ich zwei Gäste hier. Zum einen erstmal haben wir hier Andrea Bergmann. Lieber Andrea, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Und wir haben Matthias Bartscher hier. Matthias, auch schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Hattest du heute eine längere Anreise oder war das in Ordnung?
Nee, ich komme aus Hamm und für mich ist das immer ein bisschen was Romantisches, weil ich bin gebürtig aus dem Paderborner Raum und das war hier so unsere Urlaubsregion.
Ach so.
Und Messdiener-Ausflüge und Jugendlager in Öventrop und sowas.
Das heißt, du bist entspannt?
Ein Kaffee trinken und Bier.
Okay. Andrea, vielleicht kannst du mal eben kurz den Menschen, die hier uns zuhören, beschreiben, warum du hier sitzt, was du für eine Funktion hast und warum du bei diesem Thema jetzt mit uns hier zu dritt gleich ein bisschen besprechen wirst.
Ja, ich arbeite beim Kreis Soest in der kommunalen Koordinierungsstelle Übergangsschule Beruf und wir setzen das Landesprogramm Kein Abschluss ohne Anschluss, KOA, um. Und da haben wir natürlich auch mit der Berufsorientierung zu tun, auch mit den Eltern. Wir versuchen, die an Elternabenden zu informieren, die an den Schulen stattfinden und wollen natürlich auch die duale Ausbildung bei den Eltern nochmal nach vorne bringen. Mhm. Berufsorientierung ist ja ein ganz wichtiges Thema und die Eltern sind der wichtigste Einflussfaktor da. Und das müssen wir denen immer wieder klar machen.
Da werden wir gleich auch noch genauer darüber sprechen, warum die der wichtigste und in welchem Maße eigentlich sie der wichtigste Einflussfaktor sind. Matthias, einmal du ein paar Worte zu dir selbst.
Ja, ich war 37 Jahre im Jugendamt in Hamm, habe immer an der Schnittstelle Jugendhilfe für Schule gearbeitet, war Kinderbeauftragter, habe Erziehungsberatungsstelle geleitet, Schulpsychologie geleitet, Projekte zur Eingliederungshilfe gemacht und vielleicht darf ich das einmal sagen. Ich bin zum Thema Eltern als Kinderbeauftragter gekommen, weil wir 2000 in einem kommunalen Armutsbericht festgestellt haben, dass jedes fünfte Kind von Armut lebt. Das war damals Sozialhilfe und viele junge, minderjährige, schwangere Mädchen, die darüber hofften, eine eigene Wohnung zu kriegen. Das war damals möglich. Und dann haben wir gedacht, wir müssen präventiv was tun. Und Prävention, das war eben, da war für uns Eltern, wie können wir Eltern unterstützen, in dieser schwierigen Zeit klarzukommen? Und dieses Gerede von schwierigen Eltern, schwierigen Kindern, ich finde das Quatsch. Die Zeiten sind schwierig und sie werden von Jahr zu Jahr schwieriger. Und Eltern brauchen präventive Unterstützungsstrukturen. Und das fängt mit der Geburt an und hört im Übergangsschuleberuf nicht auf.
Ja, und endet dann in einer Berufsorientierung, beziehungsweise wenn das Kind dann irgendwann mal dann zu Hause auszieht und man es im Idealfall in die richtige Ausbildung bringt, den richtigen Beruf bringt, was es selber will und wo es Zukunft hat. Würdet ihr sagen, ihr dürft beide antworten, würdet ihr sagen, dass Eltern mit die wichtigste Rolle bei dieser Berufsorientierung haben? Es gibt ja auch noch Einflussfaktoren, weiß ich nicht, Freundinnen und Freunde, es gibt Lehrer, die was zu erzählen haben, es gibt Institutionen, die was zu erzählen haben. Wer hat den größten Einflussfaktor? Sind es tatsächlich die Eltern?
Also ich komme jetzt mal von der Forschung, weil ich mich damit immer intensiv auseinandergesetzt habe. Professor Sacher, mein Papst sozusagen, der sagt einfach, Faktor 1, Eltern. Also grundsätzlich haben Eltern doppelt so hohen Einfluss auf den Lernerfolg von Kindern wie Lehrkräfte. Mhm. Und im Übrigen Schuleberuf sind Eltern immer noch auf Platz 1. Dann Platz 2, Gleichaltrige. Platz 3, Lehrkräfte. Platz 4, Berufsberater, Akteure aus dem Berufsorientierungssystem.
Deckt sich das mit deinen Ergebnissen?
Auf jeden Fall. Wir machen jährlich eine Befragung bei Schülerinnen und Schülern im Kreis Soest in den Abgangsklassen und jetzt nach Ostern haben wir die Auswertung auch bekommen. 44% haben gesagt, auf den Berufswunsch, auf das, was sie planen, sind sie durch ihre Eltern, durch ihre Familie gekommen. Danach kommen Freunde, Bekannte. Und eben allgemeine Internetrecherche, das war bei denen dann noch der dritte Punkt. Und es ist eben ganz deutlich, dass insbesondere auch die Wertung die die Eltern abgeben über bestimmte Berufe, ja, über Berufsfelder, fast mit das Wichtigste sind. Das, was die auch teilweise nur so nebenher weitergeben über Berufe, wirkt bei denen ganz doll. Mhm.
Das bedeutet aber auch, dass Eltern eigentlich gut aufpassen müssen, was sie sagen in Bezug auf Berufe, oder? Wenn sie, wenn sie reflektiv sind und für ihr Kind nicht irgendwas überstülpen wollen, was sie denken, was für das Kind das Beste ist. Wenn man so denkt, muss man eigentlich gut aufpassen, was man sagt.
Ja, ja. Die Zeiten haben sich ja geändert. Also, dass die Kinder werden, was die Väter wurden.
Ja, es gab Generationen, da war das klar.
Also ich darf eine kleine Anekdote erzählen.
Ja, klar.
Ich komme aus dem Schuhgeschäft. Mein Vater war Schuhmacher. Und als ältester Sohn irgendwie durch Unterstützung von Nachbarschaft und so bin ich zum Gymnasium gegangen und habe dann studiert und hatte immer das Gefühl, und zwar durchaus nicht bedauernd, aber ich habe gedacht, ich habe das Erbe nicht angenommen. Mhm. So. Mein jüngster Bruder hat den Schulladen übernommen. Vor 10 Jahren spreche ich mit einer Tante über diese ganze Situation und dann sagt sie, nee, in Delbrück gibt es jüngsten Erbrecht. Im Delbrücker Land, also, das ist so ein ganz historisches, ich hatte nie eine Chance, diesen Laden zu kriegen.
Also, ich verstehe. Und du hast aber immer geglaubt, dass du einen hättest.
Ich habe immer geglaubt. Oder
dass es verpflichtet wäre.
Ich fand mich sehr großzügig. Yeah.
Ja, wo waren wir gerade? Jetzt habe ich gerade vergessen. Achso, ja, wir waren bei der Geschichte, dass Eltern ein bisschen aufpassen müssen, was sie sagen.
Ja, genau.
Das wäre früher war es so, heute ist es ein bisschen anders. Aber wissen viele von ihrem Einfluss?
Also ich glaube, dass die Eltern eher denken, und das hat viel auch mit der Elternarbeit insgesamt zu tun, die Schule macht das, sind die Experten, ich weiß auch gar nicht, fühle mich hilflos, wir haben nur noch Streit, die ersten Pubertät oder mitten in der Pubertät, da hat man genug Kampf vorstellen und sagt sich, ja, das soll jetzt die Schule machen. Die Eltern wissen es in der Regel nicht. Oder sie sind in so einem, und dann kommen wir auf die Frage, was hilft nicht, oder sind am Überaktionismus, machen Druck, ermahnen, schreiben die Bewerbung fürs Kind, bringen sie für das Kind, das nicht aus dem Bett kommt, die Bewerbung zum irgendwo hin, so, ne?
Und ist es dann, also wenn man jetzt, Andrea, diesen Aspekt dann so nimmt, dann ist es natürlich unheimlich hilfreich, wenn man diese Situation, die man dann zu Hause vielleicht alleine hat, so orientiert bekommt, indem man eben solche Veranstaltungen macht, wo diese Orientierung mal ein bisschen gegeben wird. Wird das dementsprechend angenommen? Weil es ist ja immer so die Frage, man kann da so einen Elternabend machen, so, dann kommen immer die gleichen 10 oder so. Oder merkt man schon, nee, das ist brennt so viel und die sind bereit, diese Angebote anzunehmen. Wie würdest du das Fazit ziehen?
Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auch auf die Schulen an und auf die Lehrkräfte, was die für ein Verhältnis zu den Erziehungsberechtigten und Eltern haben. Wenn das gut läuft und die wirklich nachfragen, warum kommen deine Eltern nicht? Oder auch selber mal anrufen und sagen, ich habe gesehen, sie haben sich nicht zum Elternabend angemeldet. Warum? Dann ist da eine ganz andere Bindung da und dann sind wirklich diese Abende auch voll. Dann sind viele Erziehungsberechtigte da. Die sind dann auch wirklich immer erstaunt, wenn man denen sagt, was für einen großen Einfluss die wirklich haben. Die nehmen das auch an. Aber auch da zählt nicht nur die Information, sondern wirklich das persönliche Gespräch und auch dieses Annehmen, dass die auch ihre Meinung sagen sollen. Ich frage die dann immer, wie war denn früher ihre Berufsorientierung? Gab's das in der Schule? Und dann ist so eine Grummelrunde. Und dann kommt dann, sowas hatten wir doch gar nicht. Oder ein Praktikum und das war daneben. Und dann versuche ich denen auch immer klar zu machen, was ihre Rolle ist. Eben nicht Experte für all die 300 Ausbildungsberufe zu sein, sondern Unterstützer, Organisierer, dass die eben auch die Neugier wecken und so wie du das eben auch gesagt hast, dass die nicht die Verantwortung der Kinder wegnehmen, sondern die selbst auch mitentscheiden lassen.
Ja. Wisst ihr, welchen Satz ich war mal bei einem Psychologen, das war ich berufshalber und das war ein Kinderpsychologe und der hatte ein Schild an der Wand hängen und das finde ich, das passt zu dieser Berufsorientierung, zu dieser Elternrolle ganz gut. Da stand, man soll am besten die Kinder so erziehen, beziehungsweise mit denen so umgehen, als wenn man Fremden den Weg zeigt. Also gar nicht so sagen, du musst jetzt das, sondern einfach begleitend sagen, hey, da geht's lang, da gehst du da und es gibt diesen Weg und dann guck mal, welchen du machst, damit du deine eigene fährst. Das finde ich eigentlich so passend immer,
dass man
bei der Berufsorientierung eigentlich auch sagt, dass eigentlich Eltern sollten so handeln, wie wenn ein Fremder auf einen zukommt, man leitet ihm den Weg oder zeigt ihm den Weg. So, jetzt habe ich das mal ein bisschen philosophisch aufgezogen hier, Entschuldigung.
Nein, das ist, also ich mache ja viel Elternbildung und im Grunde geht es schon darum, kleine Kinder zu unterstützen, eigene Lösungen zu finden. Wenn es Schwierigkeiten mit Freunden gibt, Schwierigkeiten in der Schule, also kann man immer, also Beispiel aus einer Beratung, das Kind hat Stress mit einem anderen Kind, kommt nach Hause, erzählt ihrer Mutter das. Was macht die Mutter? Ruft den Lehrer an und macht Druck. meine Tochter wird unter Druck gesetzt sozusagen. Ne? So, dann haben wir das Ganze besprochen, alternative Strategie. Und das hat diese Mutter aber wunderbar umgesetzt. Ähnliche Situation, das Kind kommt nach Hause, sagt, ich werde geärgert. Und dann sagt sie, Mensch, das ist ja blöd. Das fühlt sich bestimmt nicht gut an. Erzähl doch mal, was war denn da los? Mhm. Aktives Zuhören. Mhm. Dann, was hast du denn für eine Idee? Was soll passieren? Wie kannst du diesen Konflikt lösen? Sagt das Mädchen, ich fände es toll, wenn du zur Lehrerin gehst. Das hat die Mutter gemacht. In diesem Moment hat dieser Gang zur Lehrkraft eine ganz andere Qualität.
Ja, genau. Ne? Es ist eigentlich dasselbe, aber hat eine ganz andere Qualität. Genau. Und ich glaube, das kann man auch auf die Berufsorientierung übertragen, weil genau das ist ja am Ende auch, kann zu Konfliktsituationen entstehen, ne, dass zum Beispiel irgendwie man sich unter Druck gesetzt fühlt, weil die Freundinnen und Freunde alle schon einen Weg haben, aber ich habe selber noch keinen. Oder eben, weil die Eltern da sind und dann wäre dieser Weg ja auch genau richtig im Grunde anzugehen. Kann man eigentlich sagen, dass sich Mädchen leichter tun bei der Berufsorientierung als Jungs? Oder ist das so, was würdet ihr sagen, ist das eigentlich gleich?
Orientierbar, der Podcast. Beruf.
Ich glaube, Mädchen sind immer noch eher bereit, noch mehr auf ihre Eltern zu hören und nicht selbstständig Entscheidungen zu treffen. Mhm. Da sind die schon so, ja, aber Mama hat gesagt, ich soll besser nicht. Ich sag denen ja immer, probiert euch aus, auch in den sogenannten Männerberufen. Geht zum Girls' Day. Vielleicht ist genau das euer Ding. Und dann, ja, aber Mama hat gesagt, das wäre bestimmt nicht für mich. Und so eine Aussage reicht schon bei denen, zu sagen, dann ziehe ich mich wieder zurück.
Ja, das liegt so ein bisschen auch in den Grundzügen der Erziehung. Ne? Also man erzieht ja Töchter, also im Großteil auch ein bisschen anders als Jungs. Jungs dürfen dann doch nochmal ein bisschen mehr, weil sie ja die Starken sind und so. Und dann ist so diese klassische Rolle, die Mädchen sagt man schon mal, hier, ihr müsst jetzt das und das, weil das und das. Ne? Vielleicht kommt es daher, also kann ich mir so erklären, ist jetzt nur Spekulation, aber so wird es wahrscheinlich sein.
Wobei man sagen muss, da haben wir Riesen, also muss man immer ein bisschen individuell gucken. Ich glaube, das hat auch was mit dem Bildungshorizont zu tun, auch dieser Jugendlichen. Mhm. Also mein Sohn ist jetzt, hat vor 2 Jahren Abitur gemacht, mein jüngster Sohn. Und dieses Gymnasium war total auf die gut funktionierenden Mädchen ausgerichtet. Das war die Norm, lernen, sich beteiligen, auf den Lehrer hören und das war schon. Und man weiß auch aus der Forschung, dass es gibt einen höheren Anteil von Mädchen, die Abitur machen. Am Ende in den Führungskräften sind es wieder die Männer.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Aber auf der anderen Seite habe ich Mädchen, die total orientierungslos sind und vielleicht nur noch mit in ganz anderen Welten unterwegs sind, wo es dann wirklich schwierig wird, den Gedanken vom Beruf in den Kopf zu kriegen oder ins Herz.
Wann würdet ihr sagen, ist der wichtigste Moment, wo es die Eltern in Bezug auf Berufsorientierung braucht? Also muss man schon früh einschlagen oder gibt es so ein, kann man so sagen, ne, wenn die von der Grundschule ins Gymnasium gehen oder wenn die irgendwo mal auf einer anderen Schule sind und irgendwo in Klasse so und so geht, dann wäre es gut, wenn die Eltern an dem Punkt richtig da sind. Gibt es da so Momente?
Also ich meine, man kann da gar nicht früh genug mit anfangen. Mhm. Wenn die mit ganz vielen Sachen Berührung bekommen zu Hause und auch schon in der Kita, dann lernen die auch ganz anders die Sachen kennen. Mhm. Gerade diese MINT-Bereiche auch, da gibt es ja auch viele Programme, wenn die daran teilnehmen, wenn die anschließend in der Grundschule sich auch nochmal orientieren können, das ist für mich der beste Weg. Wenn ich damit erst anfange in der 8. Klasse, weil da steht, jetzt muss KOA umgesetzt werden, das ist viel zu spät. Mhm. Da sind viele Sachen gar nicht mehr für die so präsent. Natürlich ist ein ganz wichtiger Schritt nochmal von der Grundschule zur weiterführenden Schule, dass da auch entsprechend die Lehrkräfte nochmal geschult sind und wissen, wie sie die Eltern auch beraten. Denn die Entscheidung, wie es dann weitergeht, treffen in der Regel noch nicht die Kinder, sondern die Eltern oder Erziehungsberechtigten.
Ja. Also ich kann das unterschreiben. Ich will ein Beispiel sagen. Wir haben in den 90er Jahren ausgehend vom Landesjugendamt ein Projekt gemacht, das hieß Stöbertag in Hamm-Hessen. Und dann sind Grundschulkinder, wir haben 200 Kinder in Betriebe gebracht und die haben immer 2 Stunden da irgendwas Praktisches getan. Also bis hin, ich habe da Videos gesehen, bis hin mit dem Schweißgerät in der Hand. Und das war toll. Das war dann irgendwie, sowas ist schwierig umzusetzen. Das ist leider nicht nachhaltig gewesen. Ich würde zu dem, was du sagtest, Andrea, nochmal einen anderen Aspekt. Das eine ist schon früh das Thema Beruf, Selbstständigkeit, Taschengeldjob. Es muss nicht alles von den Eltern finanziert werden. Dieses Bewusstsein zu schaffen, das Leben ist dazu da, dass du irgendwann arbeiten gehst. Der andere Punkt, den ich sagen würde, und da habe ich viel über Erziehungsberatung damit zu tun gehabt, dann, wenn Krisenmomente da sind, weil selbst die tollsten, fittesten Kinder kommen irgendwann an einen Punkt, wo es nicht klar, und dann kommen Enttäuschung, Frustration und dann dem Kind an der Seite zu stehen und statt jetzt selber aktiv zu werden, einfach wirklich trösten, aktiv zuhören, Kind ermutigen, Unterstützung anbieten, statt Ratschläge geben. So.
Das ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir auch nochmal, glaube ich, fokussieren sollten, weil es geht ja am Ende um die Art der Kommunikation.
Genau.
Also es geht ja darum, es gibt viele Dinge, die man falsch machen kann. Du hast gerade ein paar Dinge besprochen. Also wir können es ja nochmal zusammenfassen. Ich denke, Druck ist nie gut. Also zu viel Einfluss nehmen ist nicht gut. Was gibt's noch? Also was können wir noch sagen? Also es kann ja auch in eine blöde Situation gehen, dass dann sowas hin und her geworfen wird mit negativen Emotionen.
Ja, es gibt auf der positiven Seite sowas wie Zureden, Mut machen, du schaffst das. Mhm. Es gibt von Thomas Gordon so eine Liste ungünstiger Kommunikationsstrukturen. Das ist die positive Seite. Dann auf der anderen Seite drohen, Druck machen, ermahnen, schimpfen, bitteln und betteln.
Ja.
Und das tickt ja immer so zwischen diesen einerseits, wenn du das nicht machst und dann, ach, mach doch bitte und so. Ist alles nicht produktiv.
Fristen setzen gibt's auch gerne. Ne? Hier, du bist dann und dann musst du das haben, weil sonst, ja.
Ich habe jetzt den Eltern auf so einem Abend auch nochmal gesagt, machen Sie vielleicht auch Termine mit Ihren Kindern ab. Viele sagen dann eben, mein Kind hört nicht zu. Das kommt mittags aus der Schule und ich frage, was hast du denn da jetzt gemacht? Hast du jetzt einen Praktikumsplatz? Dann werden die Türen geknallt. Ja. Die Kinder sind kaputt, die haben auch keine Lust mehr. Deswegen habe ich denen jetzt auch geraten, macht doch einfach mal einen Termin in der Woche. Guckt, wann ihr beide Zeit habt, um sich dann über solche Sachen zu unterhalten. Das hört sich erstmal für die Erziehungsberechtigten ganz komisch an. Mit meinem Kind soll ich einen Termin machen? Das hat sich aber bewährt.
Ja, und was ich finde in der heutigen Zeit, das Thema Verbindlichkeit.
Ja.
Also das ist ja so eine Sache, das machen die ganz ungern.
Ja.
Ne? Ich weiß nicht, das ist so eine Entwicklung, glaube ich, die es so genommen hat.
Ja, das ist so, also dieser große, diese Idee von einem Schonraum Kindheit. Also Kinder werden von alleine groß, das ist alles super. Wann ist denn der Punkt, wo ich dem Kind sagen muss, halt stopp, es gibt auch noch eine Realität im Leben. So, für mich fängt die schon im Grunde in den ersten Lebensjahren an. Ob ich jedem Impuls des Kindes sofort folge, immer alles befriedige, schwäche ich die Entwicklung des Kindes. So, das läuft nicht immer rund und wenn es dann wirklich krisenhaft wird, Wenn Kinder sagen, habe ich keinen Bock und ich brauche das nicht, dann muss ich lernen Kommunikationsstrategien. Also wie kann ich Konflikte positiv, lösungsorientiert klären? Nicht über Macht, sondern über Win-Win-Situationen. So, ich muss einen Satz dazu sagen. Manchmal müssen Eltern aber auch kämpfen, weil kein Jugendlicher sagt, ach, du warst in der Erziehungsberatung, okay, jetzt mache ich, was du willst.
Naja, klar. Ne?
Also und das ist dann so, wo wir Eltern unterstützt haben, gecoacht haben, um solche Konflikte immer mit dem Blick zu sagen, wie kommen wir wieder in gute Beziehungen.
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Elterncoaching auch so ein sehr bereichernde Sache ist, oder?
Absolut.
Wenn man dann so viel Einfluss und dass sie selber sich helfen, dass man das schafft und sieht, das ist ja bestimmt toll.
Das ist total beglückend, weil die Eltern sind ja oft verzweifelt. Die Kinder übrigens sind ja auch nicht glücklich. Ne? Also insofern, und wir haben das auch in Gruppen gemacht, also und das war für mich auch das ist die befriedigendste Arbeit.
Jetzt haben wir natürlich noch so ein bisschen die Problematik, dass wenn so viele Parteien beteiligt sind und das schon so lange Jahre so ein bisschen eingefahren ist, also ich will jetzt mal ein Beispiel nennen. Ich würde sagen, in den wenigsten Gymnasien der Region wird in der 5. Klasse gesagt, hör mal, du bist jetzt auf dem Gymnasium, aber Abitur musst du nicht unbedingt machen. Das ist schon okay, wenn du zwischendurch sagst, ich will doch irgendwie was anderes machen. Das hört man ja wahrscheinlich relativ selten, diesen Satz. Das ist schon eine kleine Problematik, oder? Die wir da haben.
Das ist sicherlich problematisch, aber inzwischen ist es schon so weit, dass ich durchaus sagen darf, in der 8. Klasse, nicht alle werden das Abitur machen. Es gibt eben auch noch andere Wege.
Also wenn du in der Schule wirst, willst du nicht sofort rausgeschmissen, wenn du das sagst.
Ich werde nicht mehr rausgeschmissen. Da hat sich also wirklich in den letzten 15 Jahren auch einiges geändert. Anfangs war es wirklich so, dass auch Eltern gesagt haben, ich weiß gar nicht, warum sich mein Kind jetzt schon damit auseinandersetzen soll. Ja. Das ist viel zu früh und wir wissen sowieso, das eine Kind will die Praxis übernehmen, wird auch Ärztin. Das andere geht auch ins Rechtsanwaltsbüro, aber das hat sich wirklich geändert. Inzwischen darf ich durchaus sagen, es gibt andere Wege, es gibt andere Möglichkeiten. das ist schon besser geworden.
Ich glaube, dass viele, also um jetzt mal einen ganz weiten Blick in die Zukunft zu werfen, meine Vermutung ist ja, dass so der klassische Weg ist, dass wenn Kinder von ihren Eltern einen bestimmten Werdegang auferlegt bekommen, dass sie diesen Werdegang dann gehen, aber dass wir uns mittlerweile in einer Zeit befinden, wo wir so viele Informationen von außen herangetragen bekommen, zum Beispiel auch von Menschen, die sagen, hey, du kannst das gerne machen, du wirst nur sehr wahrscheinlich 10 Jahre deines Lebens verschwenden, weil du mit 30 irgendwann merkst, dass das eigentlich gar nicht dein Traumberuf ist. Ja. Ich glaube, dass das bei ganz, ganz vielen so sein wird am Ende.
Historisch gesehen war mit Gymnasium immer Status und Einkommen verbunden. Also ich erwerbe einen hohen Status und ich erwerbe ein hohes Einkommen. Und von daher sind Eltern, die wollen das Beste für ihr Kind und träumen vom Abitur.
Orientierbar, der Podcast. Schule.
Und so wie ihr das eben gesagt habt, klingt es sehr negativ. So, wenn du es mit dem Abitur nicht schaffst, kannst du ja immer noch einen Job machen. So, ne? Ich würde das anders formulieren. Das Gymnasium müsste sagen, wir sind eine Schulform, wo wir erstmal bis zur mittleren Reife gehen. Und dann können wir nochmal gucken, wo willst du denn hin? Und willst du wirklich weiter schulisch lernen? Oder kannst du dir auch vorstellen, in Beruf zu gehen und später nochmal einen Hochschulabschluss zu machen, möglicherweise? Die Einkommenssituation hat sich ja so verändert, dass ich über gute handwerkliche Berufe oder wie auch immer mindestens, also gutes Geld verdienen kann, während die akademischen Berufe bis hin in die Professuren rein immer schlechter bezahlt werden.
Ja, ne? Also wenn ich den Stundenlohn von Handwerkern sehe, das kann sich dann schon an der einen oder anderen Stelle lohnen, wenn man da so mal drauf schaut, ist das schon ganz in Ordnung.
Als Meister, Meisterin verdiene ich auch wirklich fast das gleiche wie ein Akademiker, habe nur vorher eben schon Geld bekommen während der Ausbildung. Und klar kostet auch eine Meisterschule etwas, aber dafür habe ich ja in der Regel auch vorher gearbeitet und konnte was zur Seite legen. Die Zeiten fehlen natürlich den anderen.
Sind es nicht viel zu wenig Praktika, die machen müssen eigentlich? Also in der Schulzeit, mein Sohn ist jetzt Gymnasium, der macht jetzt eins.
Also Andrea, ich würde mich interessieren, was du dazu sagst, aber mein Blick auf die Gymnasien ist überwiegend so, dass die immer noch mit einem hohen elitären Selbstverständnis auf die akademische Welt ausgerichtet sind. Und sie wollen gar nicht beruflich orientieren. Sie haben den Anspruch, auf Hochschule vorzubereiten.
Gut, ob man das jetzt so pauschal sagen kann, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist ja deine Meinung. Also,
also gut, ich bin da ein bisschen auch als Vater geprägt, bei meinen Kindern, was ich da erlebt habe. Und da gab auch nicht den Hauch der beruflichen Orientierung.
Ja, und es gibt ja auch Vorgaben. Also am Ende ist es ja so, es gibt ja Vorgaben, die man könnte ja die Vorgaben auch erhöhen, dass man sagt, die müssen egal in welcher Schulform viel, viel mehr solcher Praktika machen, weil es eben für die Berufsorientierung super wichtig ist.
Es gibt ja die Standardelemente bei KOA und die werden inzwischen an den Gymnasien auch wirklich umgesetzt. Im Anfang haben die das immer so ein bisschen nebenher laufen lassen. Die Berufsfelderkundungstage werden umgesetzt, die Praktika werden umgesetzt. Ja. Also da hat sich wirklich auch schon viel geändert. Es gibt noch einige Elite-Gymnasien, die sagen, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber es sind schon ganz viele, die auch Firmen jetzt inzwischen in die Gymnasien holen und auch Berufe messen, tatsächlich stattfinden lassen. Nicht nur die Hochschulen einladen, sondern eben auch Firmen. Da hat sich wirklich zum Glück eine Menge getan und ich freue mich da auch rüber, dass das inzwischen selbstverständlich
ist. Matthias, wir beiden dürfen das, glaube ich, sagen. Ich teile da deine Meinung, wie du eben darüber gesprochen hast. Und Andrea muss da ein bisschen diplomatischer sein.
Kann sie gar nicht anders. Also wenn ich jetzt mal, mein Horizont bezüglich Gymnasien, sind die unterschiedlich. Sehr positiv und manche würde ich mir wünschen, dass das Thema weniger akademisch und mehr lebensorientiert.
Unterschreibe ich.
Angezogen wird.
Ja, unterschreibe ich so. Ja. Ich habe auch, meine Kinder waren auch beide auf dem Gymnasium und ich unterschreibe es. Eins gegen eins. Welche Möglichkeiten haben wir denn noch, die Eltern zu erreichen? Also klar, wir haben jetzt mal ein bisschen besprochen, welche Termine es gibt. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen Podcast, wo man über Eltern spricht. Es gibt solche Menschen wie dich, die sagen, hey Leute, wenn es gar nicht geht, wenn es eine richtige Konfliktsituation ist, dann können wir da helfen. Ja. Wo seht ihr da die Möglichkeiten, wirklich da dran zu kommen, dass man die auch wirklich erreicht? Oder ist das genau die Schwierigkeit? Du hast immer Lehrer angesprochen, dass die da einen guten Einfluss nehmen könnten.
Die auf jeden Fall, weil die nah an den Kindern dran sind, die sehen die täglich und die haben auch den Einfluss darauf. Die müssen natürlich ganz viel Engagement mitbringen. Inzwischen ist es teilweise so, wenn ich mit jungen Lehrkräften spreche, dass die sagen, das in der Schule, das geht ja, aber die Elternarbeit, das ist das, was mir den Job schwer macht. Mhm. Also die Eltern sind auch nicht immer leicht zu erreichen. Das liegt aber nicht unbedingt daran, dass das so schwierige Personen sind, sondern es liegt auch an den Lebenssituationen. Mhm. Wenn die nicht zum Elternabend kommen, kann das ja auch sein, dass die noch zwei Kinder zu Hause haben, die die beaufsichtigen müssen. Also von daher mal alternative Formen auch anbieten, auf die eingehen.
Ich glaube, wir reden ja jetzt auch über, wir können ja gar nicht alle Einzelfälle durchgehen, aber man muss ja fast auch immer darüber nachdenken, dann gibt es vielleicht geschiedene Eltern, dann will vielleicht der Vater was anderes als die Mutter, dann haben die beiden sowieso schon Stress miteinander und das Kind kriegt alles von beiden Seiten mit und so. Es gibt ja also ganz viele Konstellationen, die darauf Einfluss nehmen können, die Situation erschweren.
Also der erste Schritt wäre, dass Schule akzeptiert, dass Eltern heterogen sind. Und es gibt nicht mehr die Eltern, die hat es früher auch nicht gegeben, aber meine Mutter war, glaube ich, dreimal in der Schule, mein Vater nie. Und das braucht auch nicht sein. So, heute haben wir eine ganz andere gesellschaftliche Situation. Wir haben eine steigende Individualisierung und jeder glaubt auch, er weiß, was richtig ist. Die Eltern sind nicht nur bequem. Also da gibt es die Hochengagierten, da gibt es die Kampfeltern, da gibt es die Frustrierten. So. Und als erstes zu sagen, mit dieser Heterogenität umzugehen, ist mein Job. Mhm. Wie jeder andere in dieser Gesellschaft auch, der mit Menschen arbeitet. Und das Zweite ist, jetzt positiv auch daran zu gehen und dann, also ich sag mal einfach ein paar Beispiele, was man tun kann. Also erst ist wirklich, gute Kontakte zu den Eltern aufzubauen. Das ist schwierig, weil man immer nur begrenzte Zeit Klassenlehrer ist und das Fachsystem, das ist schon schwierig, ne? So. Dann schon über die gesamte Sekundarstufe 1 hinaus das Thema Beruf immer wieder zum Thema machen, über Schülerprojekte, über Exkursionen. Also ich kann ja Betriebe in den Überbauprojekte, Schulhofgestaltung, immer wieder Arbeitswelt einzubeziehen. So, dann Eltern von vornherein auch als Unterstützer ins Boot zu holen. Also von vornherein zu fragen, was haben Sie denn für einen Job und wie können Sie hier in der Schule mitgestalten? Dadurch, dass Sie vielleicht eine Patenschaft für einen Schüler beim Praktikum übernehmen, dass Sie für einen Schüler, der keinen Praktikumsplatz findet, unterstützen, was zu finden. Also von vornherein auch Eltern verantwortlich zu machen, zu sagen, Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, das ist das Ideal, heißt, wir arbeiten zusammen. Mhm. Ein anderes Beispiel, wir haben Schülerprojekte gemacht, genau das, was wir eben auch gesagt haben, Schülerprojekte gemacht zum Thema, die Schüler haben sich über ihre eigene Erziehung auseinandergesetzt in der 7., 8. Klasse, haben dann Interviews ihrer Eltern gemacht und dazu gehörte auch die Frage, wie bist du denn eigentlich an den Job gekommen? Mhm. Haben dann Plakate, was auch immer, gestaltet und dann Präsentationen gemacht. Und zu diesen Projektpräsentationen, wenn die Schüler selber aktiv werden, man könnte Theaterprojekte machen, was auch immer, dann kommen die Eltern. Mhm. Ja, und dann habe ich sie, und dann kann ich wiederum als Lehrkraft in Interaktion gehen und meine Impulse setzen, ne?
Genau, das habe ich eben auch so miterlebt, dass wenn ich die Eltern nur ranhole, um bei Elternsprechtagen zu sagen, was alles nicht so gut läuft, dann haben die natürlich auch ein komisches Gefühl, an Schule zu gehen. Es ist also viel besser, durch Elternveranstaltungen, durch Einbeziehungen von Anfang an die ranzukommen, denen auch mal, wir haben eben auch ausländische Projekte gemacht, haben geguckt, wo sehr viele Migranten waren, die aber handwerklich geschickt waren. Ja. Die haben ein Fahrradprojekt gemacht, weil eben vielen auch die Fahrräder fehlten und haben dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Fahrräder wieder aufbereitet. Da hatten wir auch die Eltern dann mit dabei. Solche Aktionen dienen dazu und immer wieder Aufführungen, wo die Kinder im Mittelpunkt stehen. Ja, genau das, was du sagtest, wo die auch nochmal gesehen werden. Mhm. Das bindet dann auch. Und wenn ich dann auch noch die Sorgen und die Ängste auch der Eltern ernst nehme. Ich habe das jetzt noch auch an einem Gymnasium, an einem Elternabend gehört, dass der Schulleiter gekommen und hat gesagt, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht begrüßen, aber ich habe gehört, dass sich hier viele aufgeregt haben, dass die Fahrt zu teuer ist, dass das gar nicht bezahlt werden kann. Deswegen möchte ich doch nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das fand ich ganz toll, dass der eben auch solche sofort drauf eingegangen ist oder dass Busverbindungen sich geändert haben. Wir sind hier im ländlichen Bereich, dass die gar nicht kommen können zu manchen Aktionen, dass sich auch da Schulleitung mit drum kümmert und sagt, ich habe das gehört, ich wusste das gar nicht und nehme das jetzt eben auch ernst. Und dann kann ich die auch an mich binden und kann die auch für andere Aktionen gewinnen.
Absolut, ja.
Dann bleibt uns eigentlich noch zum Schluss dieser Episode eigentlich so ein bisschen noch vielleicht so ein paar Botschaften an die Eltern loszuwerden oder beziehungsweise so nochmal so ein zusammenfassende Tipps, wie man am besten mit der Situation umgeht. Könnt ihr da nochmal so eure Meinung einfach schildern, was ihr glaubt, was da der Schlüssel ist?
Orientierbar, der Podcast. Zukunft.
Ich habe so eine kleine Checkliste, was können Eltern tun, um ihr Kind zu unterstützen. Das fängt an, damit eine berufliche Perspektive zu entwickeln. Das heißt, dass Eltern schon sehr früh auch das thematisieren und über ihren eigenen Beruf erzählen, vielleicht Kinder mal mit zur Arbeit nehmen. Aber immer auch sagen, wenn ich Elternvorträge mache, sage ich das manchmal etwas ketzerisch, Erziehung sind alle Maßnahmen, die dazu geeignet sind, damit das Kind mit 18 aus dem Haus ist. Ja. Ne? Und wenn das Kind mit 18 gut entwickelt ist und sich im Haushalt beteiligt und den Garten im Rasen mäht, dann kann er auch bleiben. Aber es geht um Selbstständigkeit und das kommt mir zu kurz. Und das ist ja das, was dann auch die Betriebe erwarten und dann auch beklagen, dass es nicht funktioniert. Verantwortungsbewusstsein fördern des Kindes. So, jetzt Durchhaltevermögen stärken, das ist ganz wichtig. Und nicht nur bezogen auf Beruf, sondern in allen Bereichen, wo das Kind in Krisen kommt. Also dann auch an der Seite stehen, positiv unterstützen. Lern- und Leistungsbereitschaft unterstützen, begleiten. Auch das ist nicht durch Druck, sondern wie, und da finde ich, könnte Schule schon sehr früh Eltern fit machen beim Lernen lernen. Wie können Eltern Kinder beim Lernen lernen unterstützen? Mhm. Vokabeln lernen, all das oder so. Zuverlässigkeit fördern. Und das hat unterm Strich sehr viel mit Kommunikation zu tun. Und das Eltern zu vermitteln oder dass Eltern auch sagen, wenn sie merken, da würde ich als Erziehungsberater sagen, traut euch in eine Beratungsstelle zu gehen, wenn ihr merkt, ihr seid in einer Krise, es läuft völlig schief, kommt besser früh als spät. Ihr werdet gut beraten und die gibt es überall, auch hier in der Region. Also, und das wäre auch modellhaft zu sagen, wenn ich als Vater sage, ich kriege es gerade nicht hin, ich hole mir Hilfe, dann lernt mein Kind, Papa holt sich Hilfe. Ja. Und das habe ich als Vater mal ganz klar gesagt, auch immer wieder getan.
Ja. Jetzt hat Matthias natürlich schon eine Vorlage, also das ist schwer zu toppen, aber versuch's doch trotzdem mal. Als Tipps für die Eltern oder als Botschaft an die Eltern.
Als Botschaft sicherlich, ihr seid wichtig für eure Kinder. Es sind eure Kinder. Das finde ich also ganz wichtig. Mhm. Nicht die Schule hat da die Hauptaufgabe, sondern ihr als Erziehungsberechtigter seid Coach, seid Helferin, unterstützt, fördert die Neugier, fördert das Verantwortungsbewusstsein, aber auch die Selbstständigkeit, Kommunikation, seid immer da. Und was ich denen immer sage, ihr seid Experten für eure Kinder, nicht für die Berufsorientierung. Ja. Dazu holt euch Hilfe, holt euch Unterstützung.
Ja. Jetzt hat es doch nochmal getoppt.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ich finde, es ergänzt sich gut.
Ja, finde ich auch.
Nicht getoppt.
Nein. Habt ihr gut gemacht, finde ich, kann jetzt als außenstehender Papa auch einfach mein Urteil fällen und ich bin sehr orientiert in dieser Folge und habe auch viele Dinge gehört. Bei mir ist jetzt schon zu spät, die sind alle schon aus der Schule raus. Aber für viele, die jetzt diesen Podcast hören, auch für die vielen Eltern, die hoffentlich hier einschalten. Und wenn ihr, liebe Kinder, diesen Podcast oder Jugendliche diesen Podcast hört, sagt euren Eltern, die sollen diese Folge hören. Die ist wichtig für die. Und dann sollen sie am besten gleich den Podcast abonnieren. Das ist dann noch das Beste. Dann kriegen sie mit, wenn es eine neue Folge gibt. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr hier wart und dass ihr bei diesem Thema Rede und Antwort gestanden habt. Danke, lieber Andrea Bergmann. Danke, lieber Matthias Bartscher, dass ihr da wart.
Sehr gerne. Wir danken auch.
Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns, liebe Hörer und Hörer, beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute mit Orientierbar. Beruf, Leben, Zukunft. Mach dich weiter schlau mit Partnern aus deiner Nachbarschaft. Mehr auf karriere-hier.de.